Sales Excellence and Innovation, der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Sendeanstalt Bero Münster.
Guten Morgen, lieber Patrick, wie geht es dir?
Guten Morgen, ganz hervorragend. Ich habe gehört, du warst in den Ferien. Darf man das sagen?
Ah, oh, das darf man sagen. Das war so, so schön. An einem meiner absoluten Lieblingsorte. Und ich musste sehr an unsere letzte Podcast-Folge denken, weil das
krass. Ach nee, jetzt nimmst du mich auch noch mit in die Ferien.
Ja, total, total, total. Weil wir haben uns ja über E-Mobilität unterhalten. Und was auf einmal ist, du fährst, das kann ich ja sagen, also ich habe mich nach Osten bewegt. Und du bist auf einmal in Ländern, wo Autos rumfahren und Marken rumfahren, in einer Anzahl, in einer Technologie, wo du denkst, das hast du früher aus dem Westen eigentlich so gehabt, dass du kamst eigentlich aus der Hightech-Welt und bist dann irgendwo, ich sag mal, ein bisschen jetzt arg salopp in Urwald und jetzt fährst du dahin und auf einmal haben die moderne Technologie und Marken, also zum Beispiel MG, weißt du, MG sagt dir was?
Ja, das ist die Konkursmarke aus England gewesen, kultige genau. Autos früher.
Genau.
Und die heute fahren sie?
Dort fahren sie in der Gegend rum. Ich muss erst mal googeln, was ist, also du kennst mich ja, Autos, kein Plan. Und dann erst mal gucken, was die machen. Und ich saß dann in so einem Taxi drin von denen und das war besser wie ein Tesla. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Reifen und sowas sind, aber jetzt rein vom Fahrgefühl war das wirklich richtig cool.
Aber eben, du sprichst mir ja so aus der Seele. Scheinbar ist die Software das größere Problem für die Hersteller als die Hardware. Weil scheinbar kann man das heute einkaufen, das Know-how, man kauft das von den Maschinenbauern und so weiter. Und diese Arroganz, dass ich ein Brand bin, der aus der Vergangenheit, wo ich Benzin explodieren lassen muss, damit ich mich wohlfühle, ja, das, da scheint es andere Welten zu geben. Ich freue mich also, dass andere Länder das vorantreiben. Ich muss ja sagen, du hast es ja auch beim letzten Mal gesagt, meine Schwiegermutter hat jetzt ihr Elektroauto gekauft.
Wow, okay, ja. Das ist ja mal eine News.
Und? Ja, sie hat es umgesetzt. Ich war nicht dabei, sondern mein Schwager. Und ganz wichtig, sie hat einen Verkäufer gefunden bei der Amag. Das ist der Herr Baumann, den kann ich jetzt auch grüßen, der auch die richtigen Worte gefunden hat, der die richtige Zeit auch hatte. Und das Wichtigste, er fährt seit 5 Jahren selber Elektroautos.
Okay.
Und da merkt man einfach, das ist so ein anderer Vertrieb, wenn man einfach auch selber das Auto schon erfahren hat. Und er hat wirklich auch, das ist ein Begriff, ja, das muss man überhaupt nutzen, damit man versteht, was es ist. Und das finde ich super, das war ein Vertriebler, oder der wirklich das die Freude an dem Auto in den Mittelpunkt gestellt hat. Und trotzdem, jetzt haben wir es gekauft und jetzt wird es in der Woche ausgeliefert, also es ist ein Gebrauchtwagen. Und plötzlich hat man Fragen, man denkt so, ja, als bin ich ein Benzinerhitter, hätte ich die nicht. Welche Wallbox nehme ich zum Beispiel? Ja, Wallbox ist das Gerät, was ich in meine Garage reinbaue, damit mein Stromnetz und das Auto eben entsprechend kommunizieren können. VW bietet eine an, die ist relativ nicht lieferbar scheinbar und die wird aber nicht von dem Verkäufer verkauft. Ja, die Amag hat ja extra die Helion gekauft, damit man dann so einheitliche Lösungen macht. Ich bin kurz auf die Helion-Webseite und 2.400 für eine Wallbox, wenn ich bei Digitec die irgendwie für 500 bekomme. Also das sind unheimlich viele so offene Fragen und dann fragst du dich, ja, wo hole ich mir das Know-how her? Es ist nicht die Webseite interessanterweise, sondern entweder war es der Herr Baumann. Du erinnerst dich, beim letzten Mal habe ich diesen wunderbaren Begriff Fahrradträgervorbereitung gehabt.
Genau.
Das sieht aus wie so eine Anhängerkupplung, nur es ist keine Anhängerkupplung. Es ist diese Kugel eines Anhängerkupplung, aber man darf nichts daran ziehen, sondern nur abstützen.
Ah, okay.
Die hat er mit Freude gezeigt und die ist wirklich cool integriert und das ist super. Aber ich habe keine Wallbox. Freitag wird das Auto ausgeliefert. Welche Wallbox haben wir denn? Welche Software? Wie viele Apps brauche ich denn überhaupt? Und die nächste Frage, die auftauchte, war, ich habe ja immer mal diesen Satz gesagt von Jens Nguyen, die Wiedergründer. In der Vergangenheit waren Autos am besten, als sie neu waren. In der Zukunft werden sie besser dank Software. Ja, da fragt man sich immer, ja, was ändert sich denn? Ja, das ist faszinierend. Wenn man Videos von dem ID3 anguckt, da gibt es die Software 2, dann kam irgendwann 3 raus, jetzt 3.2, 3.5. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, welche Version wir auf dem Auto haben. Und das wäre ja eigentlich egal, wenn es keine funktionalen Fortschritte gäbe. Aber VW hat jetzt zum Beispiel etwas, das heißt Plug and Load. du steckst einfach den Stecker in eine Ladestation extern und das Auto identifiziert sich, der Stromtarif wird schon entsprechend vorgemacht und es wird einfach, ja, Plug and Play eigentlich. Mhm. Und man denkt so, ja. Und es gibt herrliche Videos, als die Software eingeführt wurde vor irgendwie 2 Jahren, die das können sollte, hat nichts funktioniert. Und jetzt schauen wir in der 3.5, scheint das gut zu funktionieren. Also da merkt man, aber ich bin sowas, also überfordert würde ich nicht sagen, aber es ist so eine Phase, wo man eigentlich erst lernt, was man alles hätte wissen können. Und eben, der Herr Baumann war schon ein guter Beginn. Aber alles andere, das ist, ja, wir müssen Konsumwissen aufbauen. Du weißt diesen Begriff, den ich so gerne verwende.
Ja, und da bin ich absolut bei dir. Und vor allem müssen wir überlegen, wie wir den Herrn Baumann jetzt klonen können. Da bin ich ja immer der Star Wars-Fan.
Ja, deswegen erwähne ich ihn ja. Ich hoffe ja, dass irgendeiner von der AMAG-Geschäftsführung das mal hört. Und ja, man sich eben überlegt, wie man den Herrn Baumann, nämlich seine Sales-Taktik, eben auch entsprechend weitergeben kann. Der hat richtig Freude gehabt.
Genau. Und weil es ist ja nicht vielleicht jeder AMAG-Mitarbeiter hat die gleiche Erfahrung, sondern jetzt ist ja die Frage, wie skaliere ich das im Vertriebssystem? Und da ist ja die Antwort der AMAG und vielen anderen Autoverkäufer, das brauchen wir nicht. Oder wie ich es in meinem letzten Podcast gehört habe, eben die E-Mobilitätswende scheint ja etwas zu stagnieren. Das könnte ja auch vielleicht ein bisschen am Verkauf liegen. Aber bevor wir jetzt wieder zu weit in das Thema Auto abtauchen, was mich ja immer brennend interessiert.
Ja, weil das ist so ein wunderbares Beispiel für erklärungsbedürftige Produkte.
Total.
Und ich benutze es ja, oder wir beide benutzen es ja nicht, und das vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer hier. Ihr könnt das auf alle anderen digitalen Produkte übertragen. Es geht ja nicht um E-Mobilität, sondern das digitale Auto ist der Inbegriff von digitalen Produkten, wo eben die Hardware relativ wenig sich ändert, aber wir eigentlich lernen müssen, was kann die Software überhaupt und wie bringe ich eigentlich den Kunden dazu, auch diese Vielfältigkeit meiner Features, vielleicht habe ich auch zu viele, die relevanten herauszufinden, damit er oder sie als Kundin produktiver wird.
Absolut.
Und Elektromobilität ist Produktivität hauptsächlich, also nicht Aussehen, sondern wie organisiere ich zum Beispiel eine Reise Richtung Süden? Mhm. Und am meisten habe ich gelernt über Blogs von irgendwelchen Influencern, aber das sind natürlich alles ganz komische Jungs, also im positivsten Sinne, die dann alles 3 Jahre machen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken. Zum Beispiel, wie reise ich nach Korsika? Ist das überhaupt ein Problem mit so einer kleinen Reichweite? Ja, und er beschrieb dann, das Hauptthema war eigentlich nachher, dass sie ihre Pizza schneller essen mussten, weil das Auto viel schneller geladen hat, als sie es eigentlich brauchten. So weil man eben gar nicht bis 100% voll lädt. Ja, was wir Dödel aus der Benziner-Fraktion, wir tanken ja immer noch das letzte Tröpfchen oben rein. Ja. Und das sollte man bei der Elektromobilität gar nicht machen. Das kennen wir ja alle vom Handy, dass die letzten 20% immer am längsten dauern. Und eigentlich fährst du einfach alle 2, 2,5 Stunden zum Kaffee vorbei und holst dir einfach dann vielleicht 20-30% Zuschlag. So. Ja, cool. Aber eben, das ist so schön. Also eben, das ist für den Maschinenbau, Kühlschmittel as a Service, you name it, Lubrication as a Service, you know. Und da werden alle Produkte durchgehen. Absolut. Aber heute haben wir ein anderes Thema.
Ja, heute und zwar in meinem Urlaub. Ja, genau. Du bist schon absolut top vorbereitet, ich noch nicht. Aber in meinem Urlaub habe ich auf LinkedIn gesehen, in diesem Nachrichtenportal, wo alles drinsteht, was man wissen muss, dass Rivella, eines meiner absoluten Favorite-Unternehmen der Schweiz, muss man dazu sagen, jetzt Rivella Gelb lanciert hat. Und da jetzt muss man ein bisschen die Geschichte dazu kennen. Ich bin ja schon seit über 20 Jahren jetzt Dozent. In der Schweiz so 18 und ich habe immer Rivella als einen Case genommen, um gewisse Marketingprinzipien zu erklären. Und ein Prinzip ist ja immer die Frage, wie viel Zeug braucht der Mensch von einer Marke und wie sieht Markenführung bzw. auch Strategie aus. Und deshalb war ich jetzt doch sehr verwundert, dass Rivella zum einen nochmal die Farbe Gelb wählt und zum anderen, wie das dann auch auf den Markt gekommen ist. Und da wollte ich mit unserem großen Geschäftsmodell Gott, der sich jetzt einen Schluck aus dieser Flasche nimmt, weil er ja gesponsert wird von dieser Firma, genau, und noch schüttelt, okay.
Yes, die Frische kommt ja sonst nicht rüber, wenn der Zisch nicht kommt.
Ach, wenn der Zisch nicht kommt. Oh, das hast du jetzt aber sehr gut gemacht. Wir werden immer besser in diesem Podcast. Es wird schon richtig professionell hier. Ja, nicht so viel, man wird es vielleicht einem auch schlecht von. Ne? Wir haben noch ein bisschen
Hallo,
vor uns.
Hallo.
So, also zurück zum Spaß. Also es gab immer Rivella Gelb. Die Junggebliebenen von uns erinnern sich.
Nein. Also es gab mal Rot. Ja, ja. Damit hat alles begonnen.
rot, dann gab es blau, dann gab es grün. Aber jetzt gelb gab es ja schon mal.
Gab es das wirklich schon mal?
Ja, natürlich gab es das schon mal. Das war meine schöne Geschichte. Und zwar wurde 2008 lanciert mit Soja. Hat dann 4 Jahre am Markt gekämpft, muss man sagen, auch wirklich so David gegen Goliath, wobei Goliath damals dann so eine große Wumme hatte und gar nicht gewartet hat, bis die Steinschleuder zum Einsatz kam. Und nach 4 Jahren war dann einfach mit Rivella Gelbschluss. Und das war immer schon das Thema, also gab es ja viele Themen, ja, der Claim, der Durstlöscher der Schweiz, dass man immer wieder nur Getränke bringt. Dann habe ich schon 3 Farben Consumer Confusion, also ich habe zu viel Auswahl, ne? Dann auch im Retail natürlich.
Aber erklärst du das auch irgendwann mal einem Joghurthersteller, wenn du schon bei 3 Farben überfordert bist?
Ja, schon, aber du hast ja, musst ja sehen, das Regal vom Joghurt und von Getränken sind, du bist ja auch viel an solchen Kiosken und so, da ist ja dann auch der Platz ein bisschen limitiert und so eine Coca-Cola-Flasche verkauft sich ja auch nicht schlecht. Also das ist ja auch so ein Thema. Ich will mal einfach so die Punkte aufzählen und dann hat ja auch so gelb mit Soja vielleicht jetzt nicht so der Megatrend in der Gesellschaft, wo jetzt jeder gesagt hat, yippie, juhu, jetzt gehe ich drauf. Und bevor wir jetzt einsteigen, also das ist praktisch der Relaunch von dem Gelb. Und das Spannende ist ja, das ist ja nicht nur ein neues im Sinne von neu, sondern es gab ja bisher das Rivella Refresh. Ich weiß nicht, ob du es schon mal getrunken hast, mit weniger Zucker. Und die haben ja praktisch das Refresh umgebrandet in Gelb, was früher mal Soja war. Also das ist noch sehr speziell, finde ich. Also du hast eine Flasche jetzt, Rivella Refresh, machst ein Gelb da draus, was früher eine ganz andere Assoziation hatte. Und vielleicht als Einstieg muss man ja sagen, dass Rivella gerade in der Schweiz ein bisschen das Problem hat, dass die Leute das Rivella, also nicht die Fokuswasser und die Michel-Fruchtsäfte, aber Rivella wird ja nicht mehr so viel getrunken oder sagen wir stagniert vor sich hin. Und es ist jetzt auch so ein bisschen wieder ein Aufbäumen, so ein Pop in die Marke zu bringen. Und jetzt ist die große Frage, wie finden wir das?
Ja, also wichtig. Ich glaube, du hast das Entscheidende von Rivella Gelb neu, soll man das jetzt 2.0, 4.0 nennen, vielleicht noch gar nicht verstanden. Ich wusste gar nicht, dass es dieses Refresh vorher gab, weil ich bin verloren für Süßgetränke. Also mein Süßgetränk besteht, indem ich 1 Liter Grapefruitsaft in der Woche kaufe und den ungefähr mit dem Anteil 10 Wassereinheiten mische.
Okay.
Ja, das ist dann mein Süßgetränk, weil ich bin... Ja, wir schaffen nicht mal 1 Kilo Zucker als Familie im Jahr.
Das ist gut.
Schaffen wir nicht. Selbst Kuchen backen schaffen wir nicht. Selbst Pudding machen wir nicht mehr mit Zucker zu viel. Da reicht uns ein Löffel. Scheinbar haben wir unser Zuckerbedarf relativ runtergemanagt. Scheinbar ist es nicht nur der Zucker, das ist ja eigentlich auch die Idee hinter Rivella Blau gewesen, sondern ich sehe da etwas Veganes drauf.
Ja.
Ja, es ist scheinbar, also das ist ja auch spannend. Es ist irgendwas mit Milch, ja, das war ja immer der Claim.
Rivella, ohne Milchzüge.
Genau, eben, das ist, aber eben geht das. Rivella war ja immer dieses, irgendwelche Molkeextrakte.
Ja.
Das war ja ihr Claim, ihr Spezielles, keine Ahnung, wo das da genau drin ist. Ich bin ja wirklich kein Getränkeexperte, ich kenne mich nur mit Verpackungen aus.
Wollte gerade sagen, und das sagt der Mensch, der mir Glühschmiermittel näher bringt. Und ja, jetzt genau, sehen wir Schwächen in der Getränkebranche.
Ach, guck mal, ich glaube, du kennst mich allmählich. Ich liebe langweilige Geschäfte. Mhm. Ich habe noch nie für Konsumentengüter gearbeitet.
Ja, okay.
Weil ich einfach wahrscheinlich überhaupt keine Liebe habe. Was also ein Glühschmiermittel, da brauche ich nicht drüber nachdenken, warum man es braucht.
Gut.
Aber eben, hier müssen wir ja Liebe wecken.
Mhm.
Hier müssen wir Empathie wecken, hier müssen wir Lüste wecken. Wir müssen eine ganze Kategorie ja besetzen können. Und das war ja ursprünglich, Rivella war ja das ursprünglich andere Getränk gegen die Goliaths, gegen die Fantas, gegen die Cola-Klons und so weiter. Das hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Und man bekam es eben auch nicht überall. Ja, das war so das typische Skifahren in der Schweiz. Wir beide sind Usländer, also hier nicht geboren. Ja, das war Kult.
Ja, du musst ja bei mir sehen, also ich bin ja nicht ganz so Ausländer, ich bin ja an der Grenze aufgewachsen. Also wir sind alle 2 Wochen sind wir natürlich in den Mikropark gefahren, weil damals war der Wechselkurs besser und die Produkte günstiger. Und wir haben immer Großshopping gemacht in der Mikro St. Margrethen. Und da gab es natürlich immer eine Rivella-Flasche. Also ich bin mit Rivella wirklich, das gab es bei uns jeden Tag zum Trinken.
Die gab es aber nicht, die hieß Mivella damals.
Ja, aber wir sind noch kurz beim Coop vorbeigefahren, weil mit Mivella warst du bei uns.
Oder bei der Kiosk-AG.
Bei uns also, hast
wir reden
du
da über eine Rivella absolute Kultmarke.
Nicht viel geholt. Also es gab schon immer Rivella zu Hause, aber alles gut.
Also wir reden über eine absolute Kultmarke, die ein Alleinstellungsmerkmal hatte.
Ja.
Nämlich dieses Milchextrakt in irgendeiner Form. Aber natürlich klassische Süßgetränke ist. Und diese Getränke zeichnen sich eben da als erstes aus, dass sie alle gleich süß waren. Dann gab es die Zeit, wo man sie alle mit Süßungsmitteln gemacht hat. Ja. Also da kam, wahrscheinlich ist die blau daher, aber das ist so wie Diet Coke gewesen. Jetzt hat man ja festgestellt, dass es eigentlich noch schlimmer ist als Zucker.
Ja, Stevia, genau.
Ja, wegen ganz vielen Gründen. Ich finde eigentlich den spannendsten Grund, dass dein Körper das Gefühl hat, es wäre Zucker, treibt die Insulinverbrauch hoch, aber hat ja keinen Zucker und will dann diesen Zucker, wo er das Gefühl hat, er hätte ihn ja schon gehabt, unbedingt nachbekommen. Also man isst dann sehr viel richtigen Zucker nachher. Anderer Punkt. Das ist immer die gleiche Welt. Und jetzt ist genau die Frage, kann ich so eine Linie, so eine Markenlinie weiter treiben? Kann ich die in die Breite ziehen? Die so eine klare Differenzierungsfaktor hatte, dieses Milchgetränk und süß. Wie ist deine Meinung? Wie breit kann man sowas überhaupt machen?
Also man kann ja nicht pauschal jetzt sagen, wie breit oder wie nicht. Was für mich sind da zwei Sachen immer wichtig ist. Du hast hier wirklich den Verkauf wieder als Nadelöhr. Wenn das jetzt wieder Joghurt wäre oder Käse, könntest du es sogar noch breiter machen aus meiner Sicht, weil du hast dann einfach in einem Coop oder Migros oder Denner einfach mehr Fläche. Viel von den Getränken werden ja auch an Bahnhöfen verkauft. Und du brauchst ja immer wieder, dass die Leute, ist ja nicht ein Getränk, was ich jetzt vielleicht so jede Woche kaufe, sondern es ist ja auch so ein Mitnehmgetränk, ja, vielleicht nach dem Sport oder einfach mal unterwegs. Und wenn ich das dann nirgendwo bekomme und nur in so speziellen großen Mikro-Koop-Filialen das irgendwo steht oder sehr ausgewählt, dann kriege ich keine Loyalität hin. Und dann wird es für so ein Getränk einfach sehr, sehr schwierig, wenn es ja auch so mit vegan und kein Zucker noch so, sag ich mal, auch ein bisschen nischig ist. Es ist ja auch nicht der große Trend. Es ist ja nicht ein Red Bull-Klon oder irgendwie ein neues Bier, was so auf einem großen Trend aufschwimmt, sondern es ist ja schon auch wieder so zielgruppig vegan, ohne Zucker. Das sind ja da nicht so ganz viele. Auch wenn es natürlich eine größere Masse wird, aber wir reden ja wahrscheinlich von, ich weiß nicht auswendig, aber ich würde mal sagen 5%, wenn überhaupt, von den allen Konsumenten. Ne? Und dann wird es natürlich schwierig, dann in die Richtung zu erweitern.
Auch ich finde das deshalb spannend, weil ein Kollege und meiner Frau nennt das immer Problemabwesenheitsmethodik-Bewirtschaftung. Die meinen, 99% der Getränke sind vegan.
Ja.
Ja. Und plötzlich wird auf ein Getränk vegan geschrieben und du sagst, das ist eine Nische. Also wenn ich Wasser trinke, ist das vegan.
Nee, Nische meine ich nicht in dem Sinne, sondern Nische meine ich im Sinne von dem Zuckergehalt und in der Kombination mit keine Molke drin. Also das
Nische ja. Natürlich für die Rivella-Welt, aber ja. Das ist, du entsprichst mir natürlich extrem als Geschäftsmodelldenker. Das heißt, das Produkt funktioniert ja nur über die Vertriebswege.
Genau.
Und wie könnte man denn neue Produkte reinbekommen? Man kann entweder so wie die klassischen Coca-Cola, die einfach eine unglaublich starke Vertriebsmannschaft haben und auch Marktmacht haben, gewisse neue Getränke in die Supermärkte zu drücken. Mhm. Aber dort kaufe ich, wie du richtig gesagt hast, natürlich mehr so für den Heimat- oder Zuhause-Markt.
Ja.
Klar, es gibt die kleinen Prontos von der Mikro und wie sie alle heißen, die mehr an Bahnhöfen sind. Da habe ich natürlich auch ein anderes Getränkeangebot. Aber ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass eine Produktlancierung immer auch eng mit der Frage ist, wo lanciere ich das?
Mhm. Aber meine Rückfrage an dich, wie viele Varianten von Coca-Cola gibt es denn?
Wahrscheinlich deutlich mehr, als ich je sehen würde. Es gibt natürlich die Classic, es gibt die Diet, keine Ahnung, ob es sie überhaupt noch gibt, die Zero. Ich glaube, die Diet ist jetzt aufgegeben worden und mehr, für mich reicht das eigentlich. Aber ja. Der Konzern hat natürlich viel mehr Marken.
Ach du Marken, aber jetzt guck mal, Rivella hat ja schon 3 Product Lines und jetzt guck mal an, eine Coca-Cola, die wirklich riesig ist, hat 2 bis 3, ne? Und die gehen jetzt auf 4. Da muss man sich halt schon überlegen, das ist ja schon mal nicht gut gelaufen mit Soja, also darstellt sich und dann auch noch dieses Rebranding. Du hast jetzt eine Flasche, ich weiß nicht, wie lange Rivella Refresh am Markt war, 3-4 Jahre. Das sah ganz anders aus, so blau, ein bisschen leicht bläulich, durchsichtig, weiß. Ne? Und du nimmst es jetzt wieder vom Markt und machst da gelb draus. Also das ist ja auch was, die Leute, die ja bisher das Refresh getrunken haben, die müssen sich ja auch wieder an was komplett Neues gewöhnen. Also da kommt ja vieles auf einmal. Also du machst es breit, du verfärbst es in was, wo früher noch negative Assoziationen bestehen können. Also 2012 ist ja auch noch nicht 30 Jahre her. Da gibt es ja vielleicht einen oder anderen, der damals das getrunken hat und gesagt, Rivella gelb nie wieder. Also da kommen ja schon viele Sachen so zusammen, wo ich sage...
Aber warum behauptest du, dass Rivella gelb jetzt das neue Rivella Refresh wäre? Weil ich kann immer noch Rivella Refresh kaufen.
Aber nicht mehr lang, das wird eingestellt. Also das Gelb wird zum Beispiel zum Refresh, das ist ja das 40% weniger Zucker drin. Also zumindest habe ich so gelesen.
Okay.
Vielleicht habe ich mich da auch falsch informiert. Also da müssen wir nochmal Faktencheck machen. Aber so wie ich das verstanden habe, also mich würde es wundern, wenn die da 5 Flaschen hinstellen können in den Retail. Also das wäre, also das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber nehmen wir doch, also du merkst ja, ich liebe ja Geschäftsmodelldenken, auch in Bereichen, wo ich nie arbeiten könnte, weil das ist nicht meine Welt, weil ich würde wahrscheinlich so unglaublich strukturiert vorgehen. Ich finde es ja deshalb lustig. Rivella und Coca-Cola. Wir haben eine recht nahe Beziehung hier in meinem Büro. Mhm. Einer der Kommunikationsagenturen, mit denen ich mir mein Büro teile, arbeitet für Coca-Cola. Mhm. Und Focus Wasser ist von einem ehemaligen Bürokollegen erfunden worden und dann an Rivella verkauft worden.
Okay.
Ja, das heißt also, wir werden hier voll mit diesen Produkten eigentlich eingedeckt. Aber spannend ist, wenn wir dann in unseren Kühlschrank schauen, oder was ist das meistgenommenste Getränk in unserer Alterskategorie, ist das die kultige Kaffeemaschine aus Milano. Mhm. Und Süßgetränke eigentlich extrem selten. Ja, das wird natürlich jetzt der Kollege von Coca-Cola vollkommen negieren, dass er keine Coca-Cola trinken würde. Das tut er natürlich. Aber er kriegt das irgendwie bei uns nicht rüber. Aber spannend ist ja eben, wie entstehen überhaupt neue Getränke? Und eigentlich ist es so, dass man, also wenn man so Red Bull auch sich angeguckt hat, das Getränk ist total egal am Anfang. Ja. Sondern die Frage ist, wie kann ich eigentlich eine Value Proposition, also eine Positionierung machen, die so anders ist, dass sie überhaupt auffällt? Und da muss ich natürlich dann schauen, in welchen Kanälen kommt die überhaupt an. Mhm. Hast du denn irgendeine Ahnung, seitdem du ja nicht mehr in Büros bist, was denn zurzeit einer der kultigsten Getränke ist in der Schweiz?
Zurzeit kultigen Getränke in der Schweiz, da bin ich raus. Da fragst du den völlig Falschen.
Ja. Wie kannst du denn überhaupt so einen Podcast machen?
Warum ist, mir geht es ja nicht darum, ob es kultig ist oder nicht kultig ist, sondern mir geht es darum zu verstehen, warum, wenn man eine solche Marke hat, man nicht im Geschäftsmodell denkt und zum Beispiel wie Ovo Maltine hingeht und sich überlegt, was kann ich mit Rivella alles noch Tolles machen und sich immer nur auf so Wasserflaschen da kapriziert. Das ist das eigentlich, wo ich so anstehe. Also ich habe nochmal gerade gecheckt, also aus dem Refresh wird gelb. Also das haben sie sogar weggenommen. So, das macht auch Sinn, weil sie nicht denken. Aber nochmal zusammen was. Du hast eine Marke. Die haben ja der Umsatz, also der nicht der Umsatz finanziell, aber der Absatz in Liter, wenn man da nachschaut im Geschäftsbericht bei Statista, der stagniert so irgendwie bei 100 Millionen Liter pro Jahr. Durch Corona ist der eingebrochen. Jetzt durch das Fokuswasser ist der Umsatz wieder hoch. Also das, die haben so ein bisschen auch, das stagniert so über die Jahre und Ding. Und dann Ausland geht mal höher, dann geht wieder die Schweiz höher. Aber grundsätzlich siehst du, in der Schweiz wird immer weniger von dem Zeug getrunken über die Jahre. Da gibt's
könntest du das Getränk auch so nennen, wie die Migros es nennt, Tafelgetränk?
Tafelgetränk, okay.
Nein, aber da merkt man ja, wie absurd dieser Begriff ist. Weil genau. Du hast es wunderbar beschrieben, es ist ja... Wir haben ja über diese Jobs to be done eben gerne geredet. Und die Frage ist, welche Aufgabe übernimmt so ein Getränk?
Genau.
Und das dann, sollte man eben diskutieren. Du hast es wunderbar gesagt. Das ist erstmal, kann es ein Mitnahmegetränk sein. Ne? Deswegen hattest du die Vertriebswege, Bahnhöfe, Kiosk und so weiter erwähnt. Dort kaufst du das Getränk zum Mitnehmen.
Ja.
Aber da ist natürlich einer der großen Wettbewerber Wasser in jeglicher Form.
Ja.
Coca-Cola. Und dann gibt es natürlich aber auch die Value Proposition, den Job, ich will cool sein. Und Coolness in der heutigen Jugend ist immer auch mit, ja, gewissen aktiven Substanzen versehen.
Ja.
Red Bull hat das ja vorgemacht. Es ist verboten, weil dort Stoffe drin sind, die nicht erlaubt sind. Ja, das heißt, dieses Refreshing wird ja heute eben nicht mehr mit Kohlensäure übersetzt. Das war die ursprüngliche Idee. Mach mal was Flaches und dann mach ich Refreshing. Es ist wirklich faszinierend. Ich kannte das auch nicht, aber das ist natürlich diese ganze Idee des Mate-Strauches, den man dann eben zur Zeit einer der Getränke, die abgeben, heißt El Doni. Und das habe ich plötzlich auch in unseren Kühlschränken hier im Büro gefunden. Und da merktest du, aha, wie funktioniert das? Und die haben im Tagi einen Artikel gehabt und dieser doch recht kultige Getränkehändler Intercombustibles werden nur Bier, Wasser und Cola mehr verkauft als Mate.
Nicht schlecht. Ich krieg da
merkt man eben, es ist das Getränk ist eigentlich ziemlich egal, sondern es ist auch.
Aber also, nochmal, Patrick,
ich muss natürlich jetzt aufpassen. Das Getränk, ganz viele Leute haben immer das Gefühl, das Getränk wäre auch die Value Proposition oder wie ich es positioniere. Und das ist natürlich nicht der Fall, sondern wie positioniere ich ein Getränk? Also Mate wird natürlich als kultig, ein bisschen, kommt aus Argentinien, El Doni und so weiter. Das sind ja die Begriffe, die dahinter stecken. Und es wird eben in einer sehr jungen Publikum hineinverkauft, die das eben als das neue Red Bull von sich eigentlich ansehen.
Genau.
Weil scheinbar braucht jeder morgens Kaffee. Da gibt es die Alten, die das noch, allein die Geschichte, wie ich wach werde morgens, ist ja auch ein Job to be done. Vor 10 Jahren haben die Lehrlinge bei uns Red Bull getrunken. Das tun sie heute nicht mehr.
Mhm.
Wir alten Säcke haben das schön aus einer alten Siebdruckmaschine oder wie heißen sie, diese wunderbaren Espressi-Maschinen herausgelassen. Ja,
genau.
Siebträgermaschinen jetzt.
Genau.
Während jetzt wiederum bei so 15 Jahre jüngeren wieder Cold Brew ganz in ist. Wir nannten das Filterkaffee, aber eben langsam durchgelassen und natürlich genau abgewogen. Aber das Spannende ist, dass jede Generation scheinbar Koffein oder andere Wachmacher in anderen Formen konsumieren möchte. Aber wie wir diese Wachmacher positionieren, mit El Doni, mit Red Bull, mit Kaffee, das ändert sich. Und das finde ich auch spannend. Das Bedürfnis oder der Job to be done bleibt bestehen, aber wie wir das lösen, das ändert sich.
Aber noch mal
jetzt ist genau die Frage, wo passt Rivella rein?
Ja, aber mir geht es ums Geschäftsmodell. Nimm mal das schöne Beispiel Red Bull. Red Bull hat ja sein Geschäftsmodell komplett geändert. Die haben ja auch mit Kombucha versucht, was Rivella gemacht hat. So verschiedene Marken und verschiedene Varianten von dem Zeug. Bis sie erkannt haben, hey, unser Geschäftsmodell ist ganz anders. Die Dose ist umweltschädlich, das verätzt den Magen, macht alles kaputt, Diabetes und dergleichen mehr. Das ist halt so bei dem Produkt. Also machen wir Sportevents, bauen das Ganze zu einem Lifestyle-Marke auf, integrieren uns im Fußball überall und sind einfach Teil des Lebensgefühls und das Getränk ist halt nur mit dabei. Während du halt dann zum Beispiel Ovo Maltine hast, die ja hingehen und sagen, gut, dann gibt's jetzt Ovo Maltine im Croissant drin, dann gibt's das als Nuss, als Schokostängele. Also wir gehen einfach, nehmen die Marke und ziehen die durch alle Produktranges, die man so essen und trinken kann. Also die Idee ist ja, was mache ich als Geschäftsmodell, wie verstehe ich meine Marke? Und was ich so eigentlich schon fast bewundernswert finde, dass Rivella sagt, wir machen alles außer nur einzig Getränke. Und wie kann man so an den Getränken hängen? Das verstehe ich nicht. Wenn auch drumherum ja aus, weil die Leute sagen immer, ja, Branche, kannst du ja von den anderen lernen, es ja Beispiele gibt und Marken, die ja zeigen, auch Coca-Cola, die ja ins Wasser gegangen sind und auch gesagt haben, das mit Cola geht nicht mehr weiter. Dass man dann sagt, nee, wir bringen eine neue Farbe raus und macht es noch so, dass man eine alte Markenfarbe nimmt, die nicht gescheitert ist und eine bestehende, die man dann in sich mergt, Das ist für mich wirklich, das ist faszinierend. Also auf die Idee muss ich sagen, ich sitze jedes Mal da, wenn ich an Rivella denke und muss sagen, wow, da wäre ich nicht im Traum. Also so viel, ich maße mir Kreativität zu, aber das übersteigt alles meiner jeglichen Fähigkeiten. Und das ja noch in der konservativen Schweiz. Also wenn es jetzt so ein Hipster-Firma wäre, die jetzt so jeden Tag mit wie Red Bull mit irgendwas um die Ecke kommt und aus allen Kanonen schießt, würde ich ja sagen, okay, da passt es gut rein. Aber so aus einem Hochkonservativen, wo wir immer sagen, wir beklagen Innovation und sowas, kommt jetzt so ein Ding daher, wo ich sage, wow, 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 wow. Also ich sitze da wirklich.
Ich finde das super, dass du es erwähnst, weil die Frage Milch. Milch hat natürlich auf der einen Seite auch nicht den besten Ruf, deswegen geht man auf vegan. Ja. Wenn ich an Milch denke, denke ich aber immer noch an Proteine.
Ja.
Und jetzt bin ich mal durch Rivella Rot gegangen. Proteine? Null.
Okay.
Weil ich hatte natürlich so eine Brand-Extension mir vorgestellt, dass so High-Protein-Joghurts oder sonstiges mit Rivella verkaufbar werden.
Eben.
Ja, also dass du eigentlich so Functional Food machst mit Proteinen aus Milch.
Genau.
Einfach Milch wieder so ein bisschen anders. Es gab ja diese schönen Werbung auch, eben, wir sind anders. Eben, dass man aber das ist das Schöne an der Marke. Man kann eben sagen, man macht eine Range Extension über die Produkte. Ja, das ist Shampoo A bis Shampoo 36 oder Färbemittel. Na, bei dir noch ziemlich dunkel da oben auf den Haaren. Genau. Die Seiten.
Ich sehe sie jetzt.
Ja, da kann ich jetzt noch mehr Farben machen und leuchtender und glänzender und schneller ausspülender und so weiter. Da scheinen die Leute ja auch den Unterschied zu verstehen. Aber irgendwann ist diese Extension eben tot und dann ist die Frage, was kann ich weiteres rausnehmen? Und Ova Maltina hat sich zum Beispiel entschieden, dass es vielleicht nicht in dem Süßgetränke ist, dass ich also Ova Maltina dann mehr wie Schokipulver schmecken lasse, was ja, da merkt man ja auch, es ist ja ein Widerspruch. Ova Maltina schmeckt schrecklich, habe ich früher gedacht. Heute ist es anders. Und dann sage ich ja, wie kann ich eigentlich dieses grundmalzige, schokoladige in andere Produkte überführen?
Genau.
Ja, in Riegel. Mhm. In Croissant, nicht nur als Pulver, sondern dass ich das schon in Flasche abfülle, als Milchgetränk. Emmy hat das ja vorgemacht mit den ganzen Shake-It-Milchshakes, dass ich den Geschmack über verschiedene Produktkategorien ziehe. Oder eben, bei Rivella wäre eben genau die Frage, was könnte ich dort machen? Aber nehmen wir das, ich finde das extrem schön, wie du das aufgebaut hast, aber ich finde auch wichtig, dass man, wenn man dann eben was gefunden hat, um so eine Extension zu machen, dass man sich immer auch die Frage der Vertriebskanäle überlegt.
Mhm.
Weil ich bin nicht ganz einverstanden, was du über Red Bull gesagt hast. Red Bull hatte immer als Marketing 50% fürs Sportevents. Und irgendwann war das spannend, dass sie selber herausgefunden haben, dass man professionelle Sport oder Mannschaften nie professionell geführt waren.
Mhm.
Ja, das ist natürlich jetzt für alle Trainerinnen und Trainer unter uns der Nationalmannschaft, die werden das bestätigen, dass sie die Mannschaft ja viel besser führen können.
Mhm.
Ja, aber scheinbar kann man auch gewisse Sachen professionalisieren in dem Sportbereich und ganze Mannschaften einfach aufbauen.
Mhm.
Ja, wo du einfach vom Branding, vom Sponsoring, von der Vermarktung. Ja, und wenn ich eben Sportarten nicht gezeigt werden wollen im klassischen Fernsehen, ja, dann baue ich meinen eigenen Kanal eben noch auf.
Mhm.
Und heute ist das natürlich durch Social Media, haben wir ja unendlich viel Platz. Zumindest auf der Verbreitungsseite, in den Köpfen der Menschen eben nicht. Das ist, was Red Bull macht. Sie bespielen diese.
Ja, aber das meine ich ja, das ist eine Geschäftsmodellveränderung.
Absolut, absolut.
Das meine ich,
aber
ja.
Bei Ihnen war es wichtig, ich bin mir nie sicher gewesen, ob Sie wirklich versucht haben, andere Produkte zu generieren. Sondern
doch,
bei Ihnen war
das, die haben probiert. Also da gibt eben das ganz große Kombucha, da sind sie groß gescheitert. Das war auch so
ein Matti. Das ist schon ewig her, oder?
Ja, ja, aber da haben sie wirklich blutige Nasen geholt mit den Produkten. Und ich sehe schon, du stärkst dich mit Rivella, es sei dir von Herzen gegönnt. Ne?
Ich krieg gleich einen Zuckerschock.
Genau. Deshalb sind sie dann stärker in die Richtung gegangen. Aber ich möchte jetzt gar nicht auf Red Bull rein, sondern mich interessiert nochmal, wenn wir jetzt über Geschäftsmodelle sprechen. Was ich immer denke, wenn ich so in Firmen reinlaufe, sind ja diese Glaubenssätze und Value Proposition, wo kommt denn das her? Und wenn halt der Claim deiner Firma ist, der Durstlöscher der Schweiz, dann finde ich das halt schon mal grundgefährlich, weil ich denke halt, wenn du als eine Marke draufschreibst, der Durstlöscher der Schweiz, kommst du dann wirklich auf, wie du vorhin gesagt hast, so eine Joghurt-Idee? Weil ich finde, das ist ja das, was sich ja dann auch von einem neuen Geschäftsmodell denken relativ schnell wegbringt oder auch vielleicht den Horizont gar nicht erweitert. Ist sowas nicht auch kreuzgefährlich? Weil die Leute sagen immer so, ha, so ein Claim bei einer Marke, der bedeutet ja nichts. Das ist ja nur so Shishi da, so Huhu. Aber ich finde, bei Rivella kann man schon sehen irgendwie, dass die immer nur in Flaschen und Wasser denken.
Die Diskussion hast du natürlich andauernd. Ich finde es eigentlich erstaunlich, dass zum Beispiel beim Focus Wasser keine weiteren Rivella-Teile. Weil da würde es ja sagen, wir machen die, wie war der Claim? Wir
Durstlöscher der Schweiz.
Durstlöscher der Schweiz. Ja, da wäre die Frage, ob man eben so Subkategorien bilden kann. Ja, aber da steht dann wieder nichts anderes drauf und dann sind es einfach Vertriebsorganisationen. Genauso mit ihren Säften, die sie ja in irgendwelchem Franchise-System von anderen, schätze ich mir, übernommen haben. Ja, Claims finde ich deshalb wichtig, dass man sie mal auf den Tisch legt, aber sie müssen auch hinterfragbar sein, es sei denn, sie sind so stark, dass ich sehe, dass sie auch funktionieren. Mhm. Aber eben, gehen wir jetzt mal zum Ende ein bisschen in die Theorie hinein. Das ist ja genau, wie man solch ein Projekt startet. Man kann natürlich sagen, wir brauchen einfach jetzt Brand Extension und dann legen wir los und dann kommen wir mit Sicherheit daraus, was wir alle schon auswürfeln könnten, was rauskommt, nämlich es steht auf jeder Seite, wir machen wieder eine weitere Flasche draus. Genau. Ja, also der Würfel, wenn der Würfel von vornherein nur diese Option da lässt, da kommt auch nichts anderes raus. Ein gutes Geschäftsmodell, Innovationsprojekt oder eigentlich ja gar kein Geschäftsmodell, ein gutes Projekt wäre sich erstmal ja, vielleicht 2 Monate Zeit nehmen, 3 Monate und mal darüber nachdenken, was prägt uns heute. Und dann reflektiere ich das mal mit den Trends, die von außen kommen, ob das immer noch sinnvoll ist. Mhm. Ja, also ich glaube schon, dass Refreshing einer der Themen ist, aber Refreshing heißt eben heute nicht mehr Kohlensäure. Also Sodas. Auf Englisch ist es ja spannend, dass es als Soda bezeichnet wird und nicht Süßgetränke. Das ist auch ein geiler Marketing-Trick, Zucker als Soda zu bezeichnen und sich dann eben zu überlegen, ja, was ist refreshing heute? Mhm. Und dann muss man gucken, ja, passt das zu meiner Marke? Ja, nein, weil die Frage ist ja, ist wirklich die Marke hier entscheidend gewesen, sondern wenn ich mir die Flaschen angucke, scheint mir eher die Flaschenabfüllanlage, die alles definiert. Zumindest bei der Rivella, weil sie sehen natürlich alle identisch aus. Das muss alles über dieselbe Linie laufen, während jetzt Fokuswasser eine ganz andere Verpackung hat. Und da muss man sich irgendwann fragen, ja, ist, und das nenne ich ja den Standpunkt bilden, und da formuliere ich dann eben auch explizit, ja, wir glauben weiterhin, dass Refreshing bedeutet nur, dass wir ein neues Getränk machen werden. Und dann kommt die Ideation-Phase. Mhm. Weil durch diesen Standpunkt lege ich wenigstens fest, was ich auch nicht mache. Und es ist aber endlich mal auf den Tisch gelegt, woran ich dann auch vielleicht mal gescheitert bin. Mhm. Weil in einer guten Strategie lege ich mich nun mal auch in der Diagnosephase schon fest. Mhm. Aber das muss ich auch mal explizit aufschreiben, weil wenn ich scheitere, muss ich nicht sagen, ja, ich muss das Produkt ändern, sondern vielleicht habe ich vorne in der Analyse einfach einen fundamentalen Fehler begangen. Das ist eben genau, was wir jetzt machen.
Und jetzt sind wir ja bei dem Thema, also Rivella Gelb war ja auf Sojabasis und ist gescheitert. Jetzt kann man natürlich sagen, ist ein anderer Inhalt drin, ja, geht ja mit jetzt nicht mit Soja, ist ja gar kein Milchserum
drin. Ich mach mal rot auf, ob ich den Unterschied schmecke.
Mach mal, das hat die Blick-Zeitung auch getan, also das war...
der Benko, ich hätte es mir fast gedacht.
Also es zischt mehr, ohne Schütteln, ja.
Ja, das stimmt, die Flasche war auch voller. Okay. Ich muss natürlich wieder zum Mikro, aber ja. Jetzt mache ich mal den Test.
Ja, und?
Süß.
Ja.
Also, man merkt, dass es Rivella ist.
Gut, das spricht ja schon mal dafür.
Aber ich finde jetzt den Unterschied extrem gering.
Ja, die meisten meinen, es ist nicht der Abgang, wäre nicht ganz so rivellig wie der andere. Aber jetzt möchte ich gar nicht darauf, wie möchte ich sie.
Ich meine,
es war der Blick. Ich habe mir extra den Blicktest angeschaut, ne? Und ich habe mich wirklich top vorbereitet und habe mir wirklich alle YouTube-Videos reingezogen zu Rivella, um top informiert zu sein.
Aber ist das nicht faszinierend, wenn du neun, also das ist ja genau diese Schizophrenie. Wir haben das Gefühl, der Abgang und die erdige Note, so besprechen Experten das. Und wenn ich dann in China ein Bordeaux getrunken habe, Hauptsache es war teuer. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kriterien, die wir als Experten an etwas ranlegen und die Realität irgendwas miteinander zu tun haben. Ich bin der Meinung, also machen wir einen Blindtest, keiner wird den Unterschied
machen. Das ist so. Aber worauf ich jetzt nochmal hinaus will, ist, wie du schon gesagt hast, wir haben dieses Rivella Gelb ja schon mal gescheitert und sind, wie gesagt, ein bisschen anderer Inhaltsstoff. Aber ein Grund ist ja einfach auch der Verkauf, der enge Platz. Du kriegst ja gar nicht so viel Fläche. Du hast ja einen Gigadruck. Du musst ja, einer deiner Retailer muss ja eine andere Flasche aus dem Sortiment nehmen, ein Sinalco oder irgendwas muss ja dann gehen.
Ne? Hallo, Sinalco gibt es nicht in der Schweiz.
Natürlich gibt es Sinalco.
Da bist du ein Koop-Kind, ich weiß es jetzt.
Ja, ich bin immer Koop-Kind. Also früher Migros-Kind mit meinen Eltern, aber später stark Koop. Aber sei es drum. Und worauf ich hinaus will, ist, dass dieser Druck sich zu geben und zu sagen, ich bringe jetzt ein Produkt in einen Red Ocean rein, wo ja ein anderes Produkt aus, es gibt ja nicht mehr Platz, aus dem Regal fliegen muss und ich muss das outperformen, anstatt zu sagen, ich habe eine starke Marke und gehe irgendwo rein, wo ich mit der starken Marke, wie zum Beispiel bei dir Joghurt oder Fitness oder auch so Sportassoziationen, ja, so ein Powerriegel oder irgendwas, wo ich ja mit der Marke, wie gesagt, einen Schritt vorwärts gehen kann und nicht so mir einen Hardcore-Kampf gegen so eine alteingesessene Marke geben muss, das verstehe ich nicht, wenn ich die Erfahrung schon mal vor 10 Jahren gemacht habe. Also wenn es jetzt das erste Mal wäre, diese weitere Line-Extension, würde ich sagen, okay, kann man mal probieren. Aber selbst da würde ich sagen, vier Varianten von einer Marke im Schweizer Retail, da ist da einfach zu wenig Platz.
Also ganz wichtig, du hast das Gefühl, dass immer der Blue Ocean in einer anderen Produktkategorie liegen
nicht
würde.
Nicht im Blue Ocean.
Die ist ja auch schon komplett voll, aber dort kannst du wenigstens einen Differenziator vielleicht in deiner Marke machen.
Hast du Schluck auf? Es ist also... Die körperlichen Auswirkungen, wenn man die hier live sieht vom Rivella-Konsum, bleib mal bei der Fokusflasche. Also das ist nicht dein Getränk, Patrick.
Soll ich jetzt rülpsen?
Nein, bitte
nicht. Nein, machen wir nicht. Aber ich glaube, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Sowas, was wir gerade hier besprechen oder als potenzielle Option vorschlagen, das bedingt einen langen Umdenkprozess und auch, wir nennen das meine Kollegin Ina Goller, die nennt das psychologische Sicherheit. Ich muss auch Dinge ansprechen können.
Ja.
Wenn ich aber Marketingmanager so einer Firma bin, habe ich einen Job, Innovation zu bringen. Und das bleibt nun mal im Horizont 1.
Mhm.
Aber was wir hier beide besprechen, jetzt sind wir heute zwar weniger im Vertrieb, aber in der Markenführung und in der Geschäftsmodellentwicklung, es ist ein übergreifendes Thema. Weil sonst kommt einfach eine weitere Linie raus, anstatt sich wirklich fundamental mal die Option zu überlegen. Und der Weg hatte ich ja aufgeschrieben. Der erste Schritt eben Customer Insights. So, was verändert sich? Wo kaufen die? Punkt 2, was sind so die Veränderungen? Und dann 3, und dann am Ende dieser Schritte formuliere ich meinen Standpunkt, warum ich mich was Neues brauche, aber eben aus Kundensicht. Und da wird nie rauskommen, ich brauche jetzt unbedingt noch eine dritte Line-Extension oder vierte, fünfte, sechste. Und der Kunde hier ist ja wohlgemerkt nicht nur der Endkonsument, sondern auch, warum sollte der Handel begeistert sein, diese überhaupt aufzunehmen. Und wenn ich merke, da ist kein Grund, dann muss ich einen neuen Vertriebsweg finden.
Ja,
das ist ja interessant, dass Tony Marte oder El Doni über Bars am Anfang geht und dann ihre Erweiterung dann auf weitere Distributionskanäle und plötzlich in der Migros landet. Ja, ob das jetzt gut ist für die Marke oder nicht, das sei dahingestellt, weil es natürlich den Kultcharakter kaputt macht. Und dann kommen natürlich andere Themen, wie das jetzt gerade die Biermarke Kopf ab erlebt hat, die expandierte aus dem Kultbereich in den Supermärkte. Plötzlich haben sie Riesenkapazitäten aufgebaut, überschuldet, bung, weg waren sie und jetzt sind sie von der Locherbrauerei gekauft worden. Also das ist ja genau diese Problematik oder das Schöne, was Geschäftsmodell ist. Man kann überall gewinnen, aber auch überall scheitern. Ja, also die haben zum Beispiel einfach das Ertragsmodell oder ihre Produktionsökonomie nicht mehr im Griff gehabt, nämlich das Bier wurde zwar verkauft, aber ihre Kostenstruktur, weil sie sagten, ja, wir werden so stark wachsen, was wahrscheinlich dann nicht eingetreten ist, hatten sie viel zu hohe Kapitalkosten und dann sind sie weg.
Mhm.
Das ist ja das Schöne oder auch das Schreckliche. Alles, was wir hier besprechen, auch wenn wir häufig uns nur auf Vertrieb oder Marken konzentrieren, hat immer Auswirkungen aufs komplette Geschäftsmodell. Und ich muss eben immer diese Mischung aus tief im Detail, Ja, du bist ja der Meister der Optimierung von Vertriebsstrukturen von Außendienstmitarbeitern. Aber das rettet deine Firma nicht. Und trotzdem musst du es machen.
Genau.
Und deswegen hatten wir ja diese Horizonte Null, jetzt habe ich schon Null eigentlich gesagt, das Alltagsgeschäft mit Kaizen optimieren, dann in der Logik des heutigen Geschäftes bleiben. Eben, wie können meine Außendienstmitarbeiterinnen und Mitarbeiter produktiver werden? Horizont 2 wäre jetzt so eine Line-Extension. Und 3, kann ich überhaupt die Art, wie ich Erfrischung ins den Leuten dieses Problem löse, ändern? Das war wieder SodaStream.
Mhm.
Ja, und ich kann nur mal, ja, das ist eben die Kunst. Und deswegen, ich hoffe ja, also falls irgendwann mal nicht nur ein Vertriebler hier zuhört, sondern auch der Verwaltungsrat einer größeren Firma, würde ich ja gerne genau mal diese Fragen diskutieren. Wie viel Innovation diskutiert ihr überhaupt im Verwaltungsrat?
Mhm.
Wie viel Vertriebsinnovation ist eigentlich ein Teil davon? Oder wie führt man eigentlich so eine Firma? Weil natürlich nachvollziehbarerweise haften die ja immer für, sind die AHVs nicht bezahlt worden, darf nicht Konkurs gehen. Aber wie viel Zeit investiert man und wie macht man das in Verwaltungsräten, nämlich für die zukünftige Strategie? Also falls irgendein Verwaltungsrat das hört, melden wäre super. Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Position für alle. Auch hier, das sind ja keine dummen Leute bei Revella, alles andere. Wir reden ja auch drüber, weil es eine gute Marke ist.
Absolut. Ja, mir geht es halt eben auch darum, wie du immer sagst, immer wieder das Phänomen, dass die Leute sich so schwer tun mit diesen neuen Geschäftsmodellen. Also das Thema ist jetzt ja auch schon, dein Buch gibt es ja auch schon ein paar Jahre, das Thema ist ja angesprochen, ist ja nicht jetzt völlig neu, dass man auch ganzheitlicher denkt, ich komme da mehr aus der Markensicht heraus, man kann aus dem Geschäftsmodell kommen, man kann aus dem Produktmanagement kommen, also es gibt ja viele Richtungen, aus dem Retail kommen, man kann ja viel Psychologie, also 5, 6 Richtungen, auf die du auf dieses Revella-Gelb-Ding schauen kannst. Und ich finde es halt so spannend, dass du siehst, von Revella wird weniger getrunken, jetzt bringe ich nochmal was raus. Am Schluss kannibalisiert es ja vielleicht sogar noch Rot, Gelb, Rot, Blau und Grün, wenn du Pech hast. Also du baust dir ja da wirklich was auf. Die Zahlen gehen runter seit Jahren. Du siehst es auch, dass es nicht mehr so ist. Und kommst dann auf die Idee, im Horizont 1 zu bleiben. Und das finde ich halt, das wollte ich immer wieder mal mit dir besprechen. Ich finde das halt so faszinierend, dass die Leute da so drin bleiben. Das ist wirklich.
Guck doch mal. Wir haben jetzt die Mikro besprochen.
Ja.
Mods, more of the same. Ja, das ist nie Veränderung gewesen. Ja. Die Automobilbranche, wie reagiert sie auf die Elektromobilität? Die Q7s, die sie verkaufen, sie immer noch deutlich mehr als ihre ID3s.
Ja.
Die Vertriebler finden das super, wenn du ein Q7 kaufen würdest. Ja, also einer so, und was halten sie von dem Auto? Die Vergangenheit ist ja auch attraktiv, weil da muss man nicht so viele unternehmerische Entscheidungen treffen. Deswegen war ja eben genau diese Frage, wie entwickle ich mich weiter? Und eben spannend ist ja auch eben dann, ich meine, Horizont 2, also so ein Mate-Getränk ist ja auch nicht revolutionär. Das ist ja eigentlich auch immer noch das kleine 1x1 einer Markenführung, wie ich was Neues einführe. Aber auch eben, je erfolgreicher du bist, desto träger wirst du für die Zukunft. Und das zieht sich ja überall durch. Und die Frage ist, ab wann reicht der Tritt, dass du dich wirklich veränderst? Oder gehst du einfach den Bach runter, was ich jetzt wirklich nicht hoffen würde?
Also ich hoffe, Patrick, dein Körper überlebt diese Grenzerfahrung des Revella-Konsums.
Das werden wir ja gleich einen Kaffee ohne Zucker machen.
Sehr gut. Das hat mir wieder sehr, sehr viel Freude gemacht. Und natürlich drücke ich die Daumen deiner Schwiegermutter, dass sie ganz viel Spaß hat mit dem neuen Elektroauto. Das freut mich sehr. Und wünsche dir dann noch einen schönen Freitag. Und natürlich auch, weil ja heute dann offiziell auch dein Geburtstag ist, noch nachträglich oder hier im Podcast alles, alles Gute.
Das habe ich mit Revella begossen. Ich danke. Also, das ist doch schön. Das ist refreshing. Danke genau. Euch für die vielen Flaschen. Merci.
Bis dann. Ciao.
Ciao.
Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.